warum wird nicht ein System kreiert um die Kinder und warum ist das System so, dass die Kinder in diesem System funktionieren müssen? Warum müssen denn achtjährige Kinder, die ihr ganzes Leben lang nur Scheiß erlebt haben, überhaupt noch funktionieren in irgendeinem System? Entschuldigung. Aber es macht mich einfach so unfassbar wütend, weil die Kinder müssen erstmal gar nichts außer in Sicherheit sein.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich spreche heute mit Lisa über ein Thema, das natürlich wie alle anderen auch sehr wichtig ist und mir tatsächlich besonders wichtig, weil wir über Kinder und Jugendliche sprechen. Und bevor wir das tun, Lisa, hallo, guten Morgen, und vielleicht sagst du uns erstmal, wer du so bist, was du so machst, und dann starten wir auch schon.
Hallo und guten Morgen zurück. Ich bin Lisa, das hast du schon gesagt. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin gerade auf der Suche nach Arbeit, weil ich umgezogen bin und habe bis vor kurzem in einer vollstationären Kinder- und Jugendwohngruppe gearbeitet. So schimpft sich das. Mit therapeutischem Betreuungsbedarf. Es waren im Grunde Kinder, die aus diversen Gründen nicht mehr zu Hause leben konnten. Die da einfach aufgrund vieler ganz schlimmer Erfahrungen viele Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben, die besonders einfach begleitet werden müssen in ihrem Alltag. Ja.
ganz kurz vorab noch für alle, die zuhören. Wir haben tatsächlich immer noch Corona. Bedeutet, dass wir die ein oder andere Folge hier immer noch auf Distanz aufnehmen. Bedeutet auch, dass die Tonqualität hier und da ein bisschen drunter leidet, weil wir auf Distanz aufnehmen. Das nur als Information. Und Lisa, wir beide kennen uns schon einige Zeit, ein paar Jahre. Wir haben sowohl privat als auch im beruflichen Kontext miteinander zu tun gehabt und haben das tatsächlich auch immer noch. Wenn wir beide zusammensitzen, dann geht es früher oder später immer um Kinder und Jugendliche, um das System, um die Missstände, um viele Fragen, die wir uns auch stellen und im direkten Dialog miteinander versuchen, verschiedenste Perspektiven uns anzuschauen. Ich finde, das ist immer ein sehr, sehr großer Mehrwert. Und weil es so einen Mehrwert hat, freue ich mich, dass du für diese Folge zugesagt hast. Und ich würde tatsächlich ganz simpel einsteigen, und zwar mit der Arbeit, die du machst. Du hast schon gesagt, du arbeitest oder hast gearbeitet in einer vollstationären Einrichtung. Früher, kannst du mich korrigieren, ich weiß nicht, ob es diese Begrifflichkeit, ob die heute noch verwendet wird, beziehungsweise ich höre sie fast nicht mehr, aber als ich noch ein bisschen jünger war, hat man einfach klassisch Kinderheim dazu gesagt. Für die, die sogar gar keine Assoziation zu dem Ganzen haben, würdest du das unterschreiben oder würdest du das anders nennen?
Das hieß früher tatsächlich mal Kinderheim oder Heimbetreuung. Der Begriff wird nicht mehr verwendet, weil sich Ende der 90er, Anfang der 2000er einfach da ein Umbruch stattgefunden hat, sowohl im pädagogischen als auch im Umgang mit allem. Und deswegen wird Heim nicht mehr verwendet, um sich davon abzugrenzen. Also es war ja tatsächlich so 70er, 80er eher so Verwahrung, eine Kinderverwahrung. Ich kann es nicht anders benennen. Tatsächlich, es war so. Und das ist es ja zum Glück nicht mehr. Und deswegen wird Heim einfach nicht mehr verwendet, weil das so eine negative Konnotation hat.
Genau. Aber für die, die so, wie gesagt, so gar nicht wissen, wovon wir hier sprechen, das wird tatsächlich häufiger passieren heute noch, dass ich ganz bewusst auch Begrifflichkeiten nutze, um sie aufzuknoten. Lisa, erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Arbeitsalltag und von den Kindern, die du dort vor Ort betreut hast. Du hast ja gerade gesagt, aktuell du bist umgezogen und
genau.
Suchst Arbeit, was ich habe ja auch keine... Also heute ist mit meinen Worten auch ein bisschen schwierig. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass das sehr schnell gehen wird bei dir.
Das wird auch sehr schnell gehen. Ich muss mich ja im Grunde nur noch entscheiden.
Genau. Das kann auch nicht jeder und jede von sich behaupten, muss man sagen. Aber erzähl doch mal so ein bisschen von deiner letzten Arbeitsstelle und die Arbeit mit den Kids.
Von meiner letzten Arbeitsstelle, das war im Grunde eine Wohngruppe, die vorher eine Wohngruppe für unbegleitet minderjährige Geflüchtete war. Die sind dann irgendwann da rausgewachsen, weil ja Wohngruppen immer nur so bis 18, manchmal 19 funktionieren oder vorgegeben sind. Und dann wurde das Ganze neu gestartet mit einer therapeutischen Wohngruppe unter sehr, sehr ungünstigen Voraussetzungen. Das muss man einfach so sagen. Also es hat einfach vorher niemand therapeutisch gearbeitet. Es hat niemand traumapädagogisch gearbeitet in dieser Wohngruppe. Und dann wurden da ganz viele Kinder, ich finde die Begrifflichkeit schlimm, reingesteckt, die sogenannte Systemsprenger waren. Systemsprenger, das kurz erklärt, ist eigentlich ein ganz furchtbarer Begriff, der einfach aussagt, dass es Kinder und Jugendliche gibt, die in diversen Systemen nicht gehalten werden können, wobei das nicht deren Schuld ist, sondern das System einfach unfassbar mangelhaft ist und damit quasi sie das System sprengen, aber eigentlich müsste es genau andersrum sein. Eigentlich ist einfach das System so mangelhaft, dass es nicht jedes Kind auffangen kann. Ja, und dann war es sehr lange sehr, sehr chaotisch, sehr, sehr für alle Beteiligten, glaube ich, nicht gut, bis sich das ein bisschen verändert hat, bis wir eine Gruppenleitung hatten, die Traumapädagogin ist, bis ein Paar und auch ich mich sehr intensiv mit Traumapädagogik beschäftigt haben, da diverse Fort- und Weiterbildungen gemacht haben, und dann wurde es tatsächlich besser mit mehr Hintergrundwissen. Also es hilft einfach zu wissen, dass ein Kind das niemals aus Absicht tut, egal wie schlimm es ausrastet, sondern dass es hinter jedem Verhalten ein immer guter Grund steckt und dass das einfach ein Verhalten ist, was irgendwann mal für dieses Kind Sinn ergeben hat und es überleben lassen hat. Aber das muss man für sich einmal reflektieren, um das klar zu kriegen. Und das war am Anfang einfach keine gegebene Voraussetzung. Das hätte es unbedingt gebraucht. Das gab es nicht, das war ein Entwicklungsprozess. Man kann aber, wenn man dem Ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, sagen, dass wir mit wenig Struktur gestartet sind, was insofern gut ist, als dass wir sehr individuelle Lösungen finden konnten für jedes Kind, was jedes Kind brauchte, weil wir kein Kind in eine Struktur drücken mussten, sondern Strukturen um die Kinder herum bauen konnten. Und im Grunde eigentlich alle einfach zusammen wachsen konnten, wenn man dem Ganzen was Positives abgewinnen möchte. Und letztlich habe ich dann, ich glaube, 2019 die stellvertretende Gruppenleitung übernommen. Und habe mich jetzt nach meinem Master entschieden, die Stadt zu wechseln und so weit wegzuziehen, dass es wirklich keinen Sinn mehr ergeben hat, dahin zu pendeln. Und es war ganz schwer, da zu sagen, hey, ich möchte jetzt gehen. Und das liegt überhaupt nicht an euch, sondern einfach an meinem Leben, dass ich woanders leben möchte. Und jetzt bin ich hier.
Ja, wir haben vor kurzem auch ein Gespräch gehabt, du und ich, wo wir viel über Bindung gesprochen haben, wo wir über den verschiedensten Background der Kids gesprochen haben und verschiedene Knotenpunkte uns angeschaut haben und immer wieder überlegt haben, was braucht es eigentlich und ist das überhaupt gegeben? Und wir haben schon von Systemen gesprochen, dass das ein Problem ist, da sind wir uns sehr einig, da kommen wir aber später noch drauf, aber dass sozusagen dieses individuelle Anschauen und die individuellen Bedürfnisse und das sozusagen auch leisten können in so einem Setting, dass das schon viele auch verstehen, was es braucht, aber an vielen Stellen fast nicht möglich ist, das umzusetzen, weil es einfach so wahnsinnig mangelhaft ist an so vielen Stellen. Wie alt waren die Kids, die dort vor Ort waren und um die du dich gekümmert hast?
Zu Beginn zwischen 8 und 15. Jetzt natürlich ein Stück älter, einfach weil sie ja mitgewachsen sind. Aber ja, im Grunde zu Beginn zwischen 8 und 15. Das heißt, viele auch schon vorhergehenden mit Einrichtungserfahrung, also die waren einfach schon in Wohngruppen, wo es aus diversen Gründen dann für die Kinder nicht funktioniert hat, haben wir ja eben schon angerissen, dass das einfach am System liegt und gar niemals an den Kindern. Der Jüngste zu dem Zeitpunkt war 8 und der war da schon seit 5 Jahren vollstationär untergebracht. Ist also mit 3 aus der Familie raus und seitdem in der sogenannten, naja, Fremdunterbringung. Ja, also ist schon sehr jung und eigentlich schon fast zu alt für pädagogische Strukturen auf diesem Maße. Also es ist einfach, da ist schon ganz schön viel Prägendes passiert, womit die einfach sehr, sehr lange noch zu kämpfen haben werden.
Was besonders schwer wiegt, wenn die Kinder aus so einem Kontext kommen, in die, also aus den Ursprungsfamilien raus, solche Wohngruppen, die haben einen massiven Wohngruppenwechsel hinter sich häufig, ne? Also das heißt, die werden sozusagen, weiß nicht, haben teilweise 5, 6, 7 Wohngruppen gesehen, von A nach B und verschiedenste Institutionen und dergleichen. Und man sollte ja meinen, dass das mitunter allen Beteiligten klar ist, dass das überhaupt nicht zuträglich ist und dass genau dieser Wechsel und dieses Hin und Her und dieses Entwurzeln wieder und wieder dafür sorgt, dass sich dieses Kind überhaupt nicht, also das ist sozusagen Heilung ist ein Riesenwort, das ist damit nicht gemeint, ne? Aber ich glaube, du weißt so ein bisschen, was ich meine, dass es einen überhaupt einen Zugang geben kann, um mit dem Kind zu arbeiten. Wie hast du das erlebt in deiner Arbeit? Also das würdest du sagen, ja, das hast du erlebt, dass irgendwie sozusagen ein häufiger Wechsel stattgefunden hat?
Oder? Ja, unfassbar. Also die Kinder haben, wenn man sich die Lebensläufe der Kinder anguckt oder die Akten, die einfach dicker sind, so, also so dick sind, dass ich sie nicht gut tragen konnten, was unfassbar krass ist, dann haben sie einfach absurd viele Wechsel erlebt und jeder Wechsel erschüttert ja dieses eh schon stark verunsicherte Kind in seiner Sicherheit ganz massiv. Also was lernen sie? Die lernen ja immer wieder, oh, meine Umgebung hält mich nicht aus. Erleben sich also immer wieder als böse, mehr oder minder, oder als so, oh, hier bin ich nicht gewollt, hier darf ich nicht sein, oh, hier habe ich schon wieder irgendwas gemacht, was macht, dass ich hier gehen muss. Und können ja gar nicht sehen, weil diese Außensicht und ja noch gewisserweise ein Reifungsprozess fehlt, dass es einfach nicht an ihnen liegt, dass es immer das System ist, was scheitert, sondern erleben das ja immer wieder als eigenes Scheitern und auch als, ich muss jetzt erstmal testen, ob mich meine Umwelt hier aushalten kann, ob ich hier vertrauen kann. Also rasten sie ganz häufig noch viel mehr aus, einfach um zu gucken, ob das ausgehalten werden kann oder ob sie nicht hier eh, wenn sie angekommen sind und irgendwann mal ausrasten, in 3 Wochen wieder gehen müssen. Und das macht ein ganz massives Misstrauen und ein, also ich habe vorher noch nie Kinder erlebt, die so sehr in sich waren und so wenig zugelassen haben, dass man an sie rankommt. Wenn ich das so formuliere, dann merke ich selber, dass das ganz schön nach einer bewussten Entscheidung klingt. Und nochmal dazu gesagt, keins dieser Kinder macht das bewusst. Das sind Überlebensmechanismen, die unfassbar wichtig waren. Und ja, wenn man sich diese Verläufe, diese Wohngruppenwechsel anguckt, immer wieder notwendig sind. Ja, also ich habe das schon erlebt. Jeder Wechsel macht im Grunde, dass Vertrauen immer schwerer wird. Und eigentlich geht's um genau das, Vertrauen und Bindung zulassen können.
Ja. Ja. Ja, und die Sache ist, dass es ja auch eine gewisse, ein gewisses Durchhalten erfordert, ne? Also, dass man mit den Kindern sozusagen ja eine gewisse Zeit auch durchhält und dass es ja völlig klar ist, dass es irgendwie nicht plötzlich besser wird und dass es plötzlich irgendwie weniger wird aus dem Nichts und dass das nicht alles auch irgendwie mit einer gewissen Zeit einhergeht. Ich habe das Gefühl, dass das an vielen Stellen das Problem ist, ne? Also, dass geht dann nicht schnell genug und es ist dann irgendwie nicht, es ist kein Ende in Sicht, ja, also das im Sinne von, ah, jetzt gibt's einen Zugang, jetzt habe ich das Gefühl, es ist irgendwie möglich, mit dem Kind zu arbeiten und so weiter, das ist häufig so eine gewisse Zeitspanne, die das irgendwie so ein bisschen erschwert, das Durchhalten, zumindest habe ich das häufig erlebt, dass das ein Problem ist und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dahingehend einfach begreift, dass das natürlich überhaupt nicht möglich ist und dass es eben keine Stichuhr gibt, ja, die irgendwie erfasst, so das wird jetzt irgendwie 3,5 Monate blöd und dann wird es super.
Na, vor allem sind es nicht 3,5 Monate, also ja, da sprechen wir von schon auch durchaus Jahren, also im Grunde erlebt man so, wenn Kinder neu ankommen, dann sind sie die ersten, sagen wir 6, 7, 8 Wochen, manchmal 4, sehr, sehr angepasst, wobei ich ungern von Angepasstheit spreche, aber so, dass sie quasi im Gruppenkontext, ich sag's in Anführungszeichen, funktionieren. Also sich den Strukturen, die vorhanden sind und die ja eigentlich letztlich auch Sicherheit geben, dass das irgendwie klappt, und dann tauen sie so auf und dann knallen sie im Grunde. Also dann gibt es nochmal ganz viele Eskalationen, um auszutesten, ob sie hier wirklich sein dürfen. Und nochmal dazu gesagt, ich formuliere das ungünstig, weil das immer wieder klingt, das wäre da so eine Absicht, würde da so eine Absicht dahinter stecken. Die steckt niemals dahinter. Also es ist ja niemals das Kind, was da steht und denkt, oh, jetzt mal ein bisschen ausrasten, um zu gucken, ob sie mich wirklich aushalten können. Das ist so nicht. Das sind einfach Automechanismen, die in ihnen ablaufen, und für die sie gar nichts können, sondern weil die einfach für ihr Überleben, für das der ganzen Traumata, die sie erleben mussten in ihrem bisherigen sehr kurzen Leben, gebraucht haben.
Ja. Wenn du mit einem Kind gearbeitet hast oder mit einem Kind zusammen warst in der Einrichtung und es gab den Moment der Eskalation, wie bist du damit umgegangen? Wie war dein Weg?
Das war für mich auch einfach eine große Lernerfahrung. Also am Anfang war das ein, huch, was passiert hier gerade, Hilfe? Ich weiß auch gar nicht. Und ich stand auch irgendwann mal vor meinem Zugskind und habe gesagt, ich habe gerade auch keine Ahnung, wie wir hier rauskommen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das hat letztlich aber irgendwie geholfen. Und je öfter ich das quasi erlebt habe, also diese ganz massiven Eskalationssituationen, deren Grund für mich auch ganz oft nicht ersichtbar ist. Also es gibt immer einen, aber der ist ja ganz oft nicht von außen zu sehen.
Mhm. Ja, ja.
Weil die Kinder irgendwie getriggert sind, also weil irgendwas angeknackt wurde in ihnen, was das abspulen lässt. Und das kann ein Wort sein, ein Geruch, eine Farbe, eine Körperbewegung, eine Körperhaltung von ihnen, eine Körperhaltung von mir. Das kann im Grunde ja tatsächlich alles sein und für uns gar nicht erkennbar. Also natürlich stellen sich so ein paar Sachen dann immer wieder raus, aber gerade am Anfang keine Chance.
Total, ja.
Und es war tatsächlich so ein Lernprozess. Also irgendwann habe ich gemerkt, je klarer ich bin, je klarer in meinen Aussagen ich bin, desto sinnvoller wird es und je kürzer meine Aussagen werden. Also wenn ich so mich auf 3 bis 5 Wörter pro Aussage beschränke, weil das ist das, was eventuell noch ankommen kann. Komplizierter Satzbau kommt eh nicht mehr an in diesen getriggerten Situationen. Es ist einfach so. Desto sinnvoller wird's und desto mehr Sicherheit kann ich geben. Ich kann sagen, du darfst hier ausrasten, du darfst wütend sein, du darfst dein Zimmer zerlegen, du darfst nicht dich oder mich selber angreifen. Das geht nicht, dann muss ich dich kurz halten und das magst du nicht, das mag ich nicht. Wenn du das tust, werde ich das tun müssen. Ich muss dich schützen, ich muss mich schützen, ich muss alle anderen schützen. Ja, und im Grunde solche Sachen. Was auch ganz viel geholfen hat, sogenannte paradoxe Intervention. Das heißt, ich habe mich irgendwann in einem ganz krassen Auslass, und das hätte auch wirklich schief gehen können, glaube ich, auf den Zimmerboden gelegt und gesungen.
Ja, ja, ja.
Einfach so. Und das hat das Kind für einen kurzen Moment so irritiert und dann seinen ganzen Mechanismus im Kopf kaputt gemacht. Also der stand dann einfach da, völlig wutverzerrt noch. Im Grunde hatte irgendwas in der Hand, ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube ein Buch, und wollte damit werfen. Und dann lag ich auf dem Boden und habe gesungen, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, alle meine Entchen oder sowas. Und der war irgendwann so irritiert, dass er da kurz stand. Und dann so verzweifelt und hat Struktur gesucht, dass sie sich dazugelegt hat und immer noch ganz doll wütend und angespannt war. Und ab da ging es dann aber irgendwie anders weiter. Und manchmal habe ich auch einfach mich neben ein Kind gestellt, wichtig nicht davor, sondern daneben, und gebrüllt, mitgebrüllt, weil ich gesagt habe, ja, es ist eine verdammte Scheiße hier gerade und wir kriegen das aber irgendwie zusammen wieder hin. Aber da ist wichtig, sich körperlich neben das Kind zu stellen und nicht davor, weil ich will es ja nicht anschreien.
Das wollte ich gerade sagen. Also diese paradoxe Intervention, ich habe da immer so ein gespaltenes Gefühl zu. Ich finde es insoweit gut, als dass es sozusagen es kurz den Fokus verschiebt. Ne? Also du kriegst da sozusagen der Fokus muss sich kurz verändern und das ist immer eine Chance. Allerdings finde ich, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das finde, wenn es dann ich hatte auch von einer Frau gehört, die das auch häufiger nutzt, aber die dann wirklich immer mit Stimme arbeitet. Also die schreit die ganze Zeit, ne? Und da finde ich, kommt es wirklich sehr genau drauf an, welches Kind. und welcher Background und genau wie, ne? Also wenn ich mich jetzt vor ein Kind stelle und da rumbrülle, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das so gut finde, weißt du? Also da finde ich, kommt es schon sehr, sehr drauf an, wie man das macht. Deswegen habe ich da nicht so eine, ich finde das gut, aber mit Einschränkungen könnte man, glaube ich.
Man muss die Kinder sehr genau kennen. Also es gibt ein paar paradoxe Interventionen, die kann man auch machen, wenn man die Kinder nicht so genau kennt. Zum Beispiel einfach auf dem Eichhörnchen deuten, was durchs Fenster fliegt oder so. Das irritiert einfach ganz kurz. Ja, und dann kann man das ja wieder auflösen. Muss aber aufpassen, dass das Kind nicht wieder wütend wird, weil es kurz angelogen wurde. Also das ist auch eine Gratwanderung. Mhm. Aber es gibt so Sachen wie dieses Mitbrüllen oder so. Das bitte einfach nur machen, wenn man Kinder kennt. Und genau weiß, wo sind da, also funktioniert sowas. Und wirklich wichtig, sich körperlich zu verändern, niemals das Kind anzubrüllen. Ja. Ich habe aber schon auch die Erfahrung gemacht, aber auch das funktioniert nur, wenn man die Kinder gut kennt, bevor ich körperlich einschreiten musste, weil sich das Kind zum Beispiel selber verletzen möchte, sei es jetzt mit dem Kopf gegen die Wand oder was auch immer, oder jemand anderes schlägt und tritt oder mich schlägt und tritt. Also bevor ich tatsächlich gezwungen bin, körperlich einzugreifen. Das ist immer meine letzte Maßnahme und funktioniert zu 90%, würde ich sagen, mit Ansage. Manchmal ist keine Zeit mehr für die Ansage, das ist auch so. Bin ich lieber einmal kurz laut geworden, aber dann habe ich nicht drei Sätze gebrüllt, sondern einmal laut und deutlich Stopp gesagt.
Ja, wobei das, finde ich, ist nochmal was ganz anderes, als wenn, manchmal ist es ja so, dass Menschen, also wenn wir von dieser paradoxen Intervention sprechen, dass es eine bestimmte Anwendung ist, die sie irgendwo gelernt haben oder die man ihnen mitgegeben hat oder dergleichen. Und das dann häufig, und ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie fast so ein Tick normal, in Anführungszeichen, dass man natürlich anwendet, was man irgendwie gelernt hat. Nur die Sache ist, dass du natürlich nicht ohne Empathie agieren kannst. Ne? Also du musst
natürlich auf jeden Fall.
Passt das hier eigentlich? Was ist das für ein Kind vor mir? Was kann im Zweifel passieren? Verschlechtert es die Situation und dergleichen? Und sagen, also das finde ich, ist einfach etwas, was man einkalkulieren muss und was ich finde, was manchmal ein Tick versäumt wird, weil Menschen ja denken ganz häufig, also jetzt im pädagogischen Bereich, das habe ich gelernt, das muss ja richtig sein, vielleicht spüre ich sogar, dass das irgendwie nicht so richtig ist, aber es muss ja funktionieren, weil es ist ja, steht ja irgendwo, ich habe das ja gelernt. Und ich glaube, dass da mitunter einfach wichtig ist, dass dieser Teilbereich Empathie, dass du den nicht ausklammern kannst. Du musst gucken, passt das überhaupt, ja? Oder ist das etwas, was hier irgendwie eigentlich eher deplatziert ist? Aber genau,
Entschuldigung. Also es muss immer empathisch sein. Es muss immer so sein, dass ich weiß, okay, ich kenne das Kind. Das kann nach hinten gehen, losgehen, aber seien wir ehrlich, in der eskalativen Situation kann auch alles immer nach hinten losgehen. Das ist einfach so und ich muss mir einfach bewusst sein, kann ich das aushalten? Ja. Also kann ich für mich gedanklich den Schritt zurücktreten? Und das ist tatsächlich mein Bild in so eskalativen Situationen. Ich trete gedanklich, nicht körperlich, weil ich bin da, einen Schritt zurück und atme einmal kurz durch. Das kurz durchatmen kann ich auch immer in der Situation machen. Und dann bin ich für mich ja wieder fokussierter und kann draußen bleiben aus diesem Konflikt. Aber auch das war ein Lernprozess. Also ich war am Anfang auch mit in diesen Konflikten drin, weil es gar nicht anders ging, weil ich für mich das Gefühl hatte, das ist eine Sache, die eigentlich erst mit mehr Sicherheit funktioniert, dass ich tatsächlich draußen bleibe und das Chaos, was dieses Kind gerade durchschüttelt, sein lasse und im Zweifel einfach aushalte und hinterher mit dem Kind, sofern es irgendwie möchte und geht, Scherben zusammen aufsammle und das Ganze wieder gut mache. Und auch wichtig, diese paradoxe Intervention ist ja keine wirkliche Lösung. Also es ist ja tatsächlich genau das, was das Wort sagt, eine kurze Intervention, ein kurzes Reingrätschen in eine Situation, um zu gucken, ob wir da einen gemeinsamen Weg rausfinden. Und die Anspannung, die tatsächlich körperliche Anspannung, die ist ja nicht weg damit, die das Kind hat. Da muss man dann einfach gucken, ob man das runterregeln kann. Inzwischen weiß man, dass Anspannung nicht einfach irgendwo raus muss, sondern dass man dass Anspannung tatsächlich runtergehen kann in einem Körper, wenn zum Beispiel drüber gesprochen wird. Also es ist jetzt nicht so, okay, das Kind ist in einem Wutanfall, das hat die Anspannung, es muss jetzt irgendwo gegenboxen oder so, das stimmt einfach so nicht. Das weiß man inzwischen, davon ging man bis vor kurzem aber noch aus, dass es so ist. Sondern diese paradoxe Intervention ist tatsächlich ein kurzer Irritationsmoment und nicht mehr. Das heißt, der Konflikt ist dann noch nicht vorbei, das, was getriggert hat, ist noch nicht vorbei. Aber vielleicht habe ich Glück und das Kind ist zumindest kurz wieder ansprechbar und die Perspektive ist verschiebbar zu einem, hey, wir müssen nicht gegeneinander sein, sondern wir können das gerne zusammen machen. Dafür bin ich hier. Ich bin dein größter Helfer. Und im Grunde geht es darum.
Hand aufs Herz, wie lange hast du gebraucht, um die, also ich, wenn du erlebst, dass ein Kind dieses Erleben erlebt, das war ein seltsamer Satz, aber wenn ein Kind sozusagen in so in Not ist, weil das ist es ja, in dem Moment, wo diese Dinge passieren, es wird ja auch sehr, sehr klar, da ist so viel schiefgelaufen. Dieses Kind hat unfassbar viel halten müssen, aushalten müssen. Wie lange hast du gebraucht, um das handeln zu können, um diese Wahrheit aushalten zu können?
Lange, tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass ich damit schon fertig bin und ich mache den Job schon ein ganz paar Jahre. Ich konnte irgendwann meinen Fokus verschieben, also war am Anfang tatsächlich so, dass ich irgendwie erschrocken war von all der Grausamkeit, die den Kindern begegnet ist. Und vor allem das Wissen, dass ich ja nur einen Prozentualteil sehe, weil die Kinder ja zum Großteil nicht drüber sprechen oder eben nur so, wie Kinder drüber sprechen. Das heißt, in irgendeinem Nebensatz mal ein Wort fällt oder ein Wortpaar fällt, was so erahnen lässt, was da eigentlich passiert ist. Dass ich Ängste sehen kann und auch da das Wissen, ich sehe einfach nur, keine Ahnung, 5% von den Ängsten, die da eigentlich vorhanden sind, die erahnen lassen, was da eigentlich alles gesehen, erlebt, gefühlt wurde, zu einer ganz wichtigen Zeit, nämlich irgendwo im Kindesalter, im Kleinkindalter. Und also ich war natürlich irgendwie geflasht im negativsten Sinne von all diesen Sachen und habe irgendwann aber gelernt, dass es nicht hilft, mich auf sowas zu fokussieren. Es hilft dem Kind nicht zu sagen, oh Scheiße, das war alles ganz schön schlimm, was du da erlebt hast. Sondern eigentlich zu sagen, ja, das war verdammt beschissen, was du da erlebt hast und trotzdem sind wir im Hier und Jetzt und müssen einfach gucken, wie wir das zusammen hinkriegen können. Weil eigentlich möchtest du so nicht sein, das weiß ich. Und du musstest leider Gottes Dinge lernen, um überleben zu können. Und das ist aber, eigentlich wollen wir gucken, wie es ohne das geht und all das gehen kann. Aber es war ein Stück harte Arbeit. Ich habe am Anfang ganz viel drüber gesprochen, beziehungsweise die ersten Wochen habe ich gar nicht drüber gesprochen. Dann habe ich ganz, ganz viel drüber gesprochen, auch im Freundeskreis. Und irgendwann gemerkt, oh, ich muss und möchte das ein bisschen eingrenzen, weil ich sonst nichts anderes mehr tue, als über meine Arbeit zu sprechen. Und ich mache meine Arbeit unfassbar gern. Ich bin da auch die ganze Zeit und sehr leidenschaftlich, weil ich glaube, dass Arbeit mit Kindern nicht anders funktioniert als auch mit echter Nähe, also mit echter emotionaler Nähe. Und nichtsdestotrotz habe ich ein Leben außerhalb der Arbeit und kann mich nicht zu 100% damit beschäftigen, weil dann höre ich auf mit meinem Leben und werde nicht mehr, also und verliere meine Stabilität. Und damit ist auch niemandem geholfen, auch nicht mir und nicht den Kindern. Also es hat tatsächlich sehr viel gebraucht. Es war ein Lernprozess. Inzwischen glaube ich, bin ich da gefestigter, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Sachen, die mich sehr berühren. Und das möchte ich eigentlich aber auch nicht verlieren, weil ich glaube, das lässt mich authentisch sein. Und das ist genau das, was die Kinder brauchen, ein echtes Gegenüber.
Ja. Ein wichtiger Punkt ist die Therapiefähigkeit, wobei ich dieses fähig auch. Ich suche immer noch nach einem Wort, was sich besser anhört. Das gefällt mir irgendwie immer nicht so gut. Aber damit wissen alle, was gemeint ist. Das ist eine Sache, das ist natürlich wichtig, aber an vielen Stellen ja überhaupt nicht gegeben. So, das heißt, ja. Die Kids haben noch überhaupt gar keinen Zugang. Es ist nicht möglich, dass die in so einem Setting irgendwie eine Hilfestellung bekommen. Das ist schlicht nicht gegeben. Da nicht so genau wissen, was damit gemeint ist. Vielleicht kannst du da auch noch mal einen kurzen Einblick geben.
Ja, Therapiefähigkeit. Ich hadere wie du mit dem Begriff tatsächlich, weil er schon wieder so das auf die Kinder abwälzt, wofür sie ja immer noch nichts können. Also das ist ähnlich wie dieser Systemsprenger-Begriff. Lässt er die Verantwortung wieder bei den Kindern, die ja aber eigentlich gar keine Verantwortung für all das haben, weil nichts ist, also genauso wie dieses ganze Fremdunterbringungssystem einfach unfassbar mangelhaft ist, ist es das Therapiesystem genauso.
Ja. Wollte nur mal kurz Ja sagen mit Ausrufezeichen.
Therapiefähig, wenn man diesen Begriff verwenden möchte, meint im Grunde, dass Kinder auch, genauso wie jetzt Erwachsene zum Beispiel, zur Therapie gehen können. Therapie dauert dann im Schnitt 50 Minuten. Also so eine Therapiestunde, das ist ganz oft eine Spieltherapie oder was auch immer. Das kann auch mit anderen Zeiten funktionieren. Das kann man tatsächlich bei Kindern ein bisschen individuell gucken, was auch das Kind kann. Und nichtsdestotrotz braucht es eine gewisse Reflexionsfähigkeit von den Kindern. Sonst lehnen TherapeutInnen das ganz oft ab, weil sie es auch gar nicht refinanziert kriegen. Es ist also auch gar nicht deren Schuld, sondern tatsächlich von dem System dahinter. Es braucht einen Mitarbeitswillen von den jeweiligen Kindern, wobei auch das ganz, ganz schwierig ist, weil woher sollen sie wissen, dass ihnen das helfen kann? Da fehlt ja der Lernprozess, der vorgeschaltet ist. Und natürlich kann ich das mit einem Kind besprechen und am nächsten Tag nochmal besprechen und nochmal besprechen und nochmal besprechen und nochmal besprechen. Und nichtsdestotrotz muss man sich das so vorstellen. Das Kind geht dann also in einen Raum, den es noch nicht kennt. Das ist eh schon ein Riesentrigger für die meisten Kinder. Muss dann da mit einem Menschen mehr oder minder alleine, also am Anfang kann man schon dabei sein, aber im Grunde sollte das dann alleine sein, Zeit verbringen, den es nicht kennt. Das ist der nächste Triggerpunkt. Ist da alleine mit diesem erwachsenen Menschen, das ist nochmal ein Triggerpunkt. Und soll dann noch anfangen, über eigene Gefühle, Erfahrungen, Erlebnisse zu sprechen, sei es im Spiel oder wie auch immer. Wofür einfach noch ganz massiv Stabilität fehlt. Noch dazu sind unsere oder die Kinder, die ich erleben durfte, haben ganz, ganz viele sogenannte Verhaltensauffälligkeiten, haben also Verhalten, was nicht gesellschaftlich erwünscht ist, womit die TherapeutInnen dann auch relativ unvorbereitet, also natürlich kann man die vorbereiten und so weiter, klarkommen müssen, zeigen aber all diese Eskalationsstufen, die Kinder kennen und die in ihnen verankert sind, eben auch in Therapiesettings. Was aber in diesen gängigen oder in Deutschland gängigen Therapiesettings nicht möglich ist. Dafür ist keine Zeit, dafür ist kein Rahmen da. Das heißt, sie sind einfach noch nicht so weit, dass sie in diesem System, in diesem sehr mangelhaften Therapiesystem funktionieren können. Was dazu führt, dass sie gar nicht verstehen können, was in ihnen eigentlich abläuft, weil diese Reflexionsmöglichkeit fehlt. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem.
Ja. Ja, und ich habe auch das Gefühl, ich hatte einmal ein Gespräch mit einer ganz, ganz tollen Therapeutin, die mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat oder arbeitet immer noch. Und die hatte da tatsächlich auch gesagt, dass so ein wichtiger Punkt die Geduld ist. Und das ist natürlich, dass wir Menschen so ein bisschen ja auch darauf programmiert sind, in Anführungszeichen, dass Dinge bitte funktionieren. Wenn man sie jetzt schon anwendet, dann hat man ja etwas, das im besten Fall funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann kriegt man schon sozusagen so einen eigenen Alarmmoment und fragt sich, okay, warum funktioniert das jetzt hier nicht? Und und das habe ich auch schon häufiger gesagt, wenn man natürlich in so einen eigenen Alarm hineinrutscht, ist es fast nicht mehr gegeben. Ja, also dass sozusagen da eine gute Vertrauensbasis irgendwie gebaut entstehen kann und dergleichen und dass dieser Teilbereich, nämlich geduldig sein, die Dinge gehen nicht sofort und das hat nichts damit zu tun, dass der Therapeut, die Therapeutin irgendwie versagt oder irgendwas ganz besonders falsch macht und dergleichen, sondern es braucht eben Zeit. Und das kann bedeuten, dass es am Anfang nur 5 Minuten geht und dass es irgendwie 5 Monate dauert, bis es dann 10 Minuten geht und dergleichen. Ne? Also dass sozusagen dieses individuelle Schauen auf das Kind, das individuelle Schauen auf das Kind und dahingehend auch sozusagen das Bewusstsein dafür, ich werde jetzt hier nicht in 3 Monaten fertig sein, sondern das wird Zeit brauchen. Wenn dieses Bewusstsein dafür mehr im Vordergrund stehen würde, könnte sich hier und da auch das einige verändern. Und da kommen wir dann aber ja schon zum System und zu dem, was möglich ist und zu dem, wie wir strukturiert sind, wie wir strukturell aufgebaut sind und dergleichen. Und da würde ich gerne tatsächlich mit dir drüber sprechen wollen. Wir haben uns vor kurzem beide sehr lange über den Film Systemsprenger unterhalten. War ja klar, also als der rauskam, war das natürlich Thema. Ja. Vorab sei gesagt, das ist ein ganz, ganz großartiger Film, wie ich finde. Auch aus künstlerischer Sicht finde ich den, also der ist, das ist ein mega Cast, das ist tolles Licht, tolle Kamera, mega Geschichte, sehr authentisch, sehr gut recherchiert. Das gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ich war sehr beeindruckt von der Art und von der Geschichte und wie gut das recherchiert ist tatsächlich. Und ich fand den Cast einfach mega. Wir haben darüber auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal sehr, sehr lange gesprochen. Und erst möchte ich gerne wissen, wie findest du den Film? Und du hast eine interessante Sache gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Die kannst du aber mal selber sagen. Vorab, wie hat dir der Film gefallen? Und dann erzähl doch mal, was du gesagt hast zu dem Film und worüber wir so lange gesprochen haben.
Mir hat der Film gefallen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand den gut. Ich kann nicht so gut wie du die künstlerische Perspektive beurteilen. Mich hat er auf jeden Fall emotional gekriegt. Ich habe geheult. Jetzt auch, ich bin, glaube ich, 3-mal inzwischen gesehen. Ich habe auch 3-mal mindestens geheult. Es ist, wie es ist. Ein paar Sachen sind in dem Film beschönigt, was aus dieser filmischen Sicht gar nicht anders möglich ist. Also es ist zum Beispiel sehr unrealistisch, dass ein Kind die gleiche Jugendamtsmitarbeiterin behält über Jahre. Habe ich jetzt so noch nicht wirklich erlebt. Also wenn wir da von 2 Jahren von der gleichen Mitarbeiterin sprechen, dann ist wirklich gut. Es ist eher unwahrscheinlich, dass da tatsächlich die Menschen, die im Jugendamt sitzen, das Kind jahrelang kennen. Dass es wenig Betreuungswechsel gab und so weiter und so fort, dass der Klinikaufenthalt immer wieder möglich ist. All das ist schon sehr idealisiert, musste aber für den Film natürlich passieren, weil Zuschauende nicht permanent mit neuen Personen konfrontiert werden können. Man muss sich aber mal vorstellen, die Kinder werden das permanent. Die Kinder werden in diesen Gesprächen, die ja halbjährlich stattfinden, manchmal häufiger, manchmal, also im Schnitt alle halbe Jahr, Hilfeplangespräche heißen die, mit ihren Jugendamtsmitarbeitsmenschen konfrontiert, die sie, wenn überhaupt, einmal im halben Jahr sehen, wenn es nicht jemand Neues ist und sonst ja gar nicht erfahren. Aber im Grunde entscheiden die ganz viel über ihr Leben. Und das wissen die Kinder schon auch. Lauter solche Sachen. Die hat der Film sehr idealisiert, was sein musste, aber das einfach dazu gedacht. Also das ist unwahrscheinlich, dass Kinder, gerade wenn sie in diesem sogenannten Systemsprengerbereich sind, die gleichen Räumlichkeiten haben, die gleichen Personen kennen. Eigentlich sind da noch viel mehr Bindungsabbrüche, Raumwechsel drin, die die ganze Sache ja einfach nur immer wieder erschweren. Und ja auch dazu führen, dass Akten verloren gehen, dass wichtiges Wissen über das Kind verloren geht, weil keine Zeit für gute Übergänge geschaffen wird und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz fand ich den Film von der Emotionalität und von den zwischendurch Krisen, mit denen wir so konfrontiert sind, die wir erleben, die die Kinder erleben müssen, sehr, sehr gut. Es gab da diese eine Szene, wo, ich glaube, Benny heißt sie, auf einem Baumstammschaukel, ich weiß es gar nicht, sitzt und mit dem Betreuer zusammen Echo ausprobiert und sie einfach in das Leere so hinein Mama ruft, was ich finde ein unfassbar emotionaler Moment ist, weil die Mama einfach nicht greifbar ist, aber irgendwie existent. Und das ist schon auch das, was ich in meiner Arbeit immer wieder erlebt habe. Also wie wenig Kontakt zu den Eltern vorhanden ist häufig und wie viel da trotzdem im Hintergrund immer noch passiert. Also da war schon ganz viel sehr, 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 sehr nah und sehr, sehr gänsehautmachend. Was ich aber schon so das Gefühl hatte, ist, dass bei Benny schon noch ein paar Punkte da sind, mit denen man gut arbeiten könnte, wo man reingrätschen konnte. Also ich hätte so allein vom Film das Kind nicht als Systemsprengerkind, ich mag diesen Begriff echt nicht, ich habe keinen besseren, weil er einfach tatsächlich so verwendet wird, eingestuft. Also da gab es Reflexionsfähigkeiten im Moment.
Das ist übrigens der Punkt, von dem ich gerade sprach, ne? Also das, worüber wir sehr lange und sehr viel gesprochen haben, ja.
Also da gab es ja Momente, wo man durchaus hätte reingrätschen können, Trigger vermeiden, mit dem Kind vorher mehr Strukturen besprechen, was es denn braucht. Das kann man ja alles mit Benny, hätte man das alles noch tun können. Nichtsdestotrotz braucht es auch die Figur Benny letztlich für die Zuschauenden, um da zu gucken, weil alles andere einfach so weit weg von dem war, was Menschen einfach erleben und sich vorstellen können, dass der Film nicht mehr funktioniert hätte. Also ich sehe schon, warum das so war, aber letzten Endes hätte bei Benny schon noch ganz viel gemacht werden können und mit dem Kind besser kommuniziert werden können.
Ich finde das mitunter sehr schwierig. Also ich bin selber Künstlerin, ich schreibe selber Geschichten und bediene mich an kontroversen Themen und dergleichen. Ich kenne diesen Struggle, dass man versucht, ein Thema zugänglich zu erzählen und es einem tatsächlich passiert, dass es für Menschen, die so gut wie keine Berührungspunkte damit haben, es nicht verstehen. Und du selbst liest das und inszenierst das und denkst, das ist doch total logisch, verstehe ich jetzt gar nicht, wie das nicht klar sein kann. Aber es braucht tatsächlich immer wieder eine Überarbeitung der Geschichte. Das habe ich selber schon 100-mal erfahren. Gott sei Dank hat man immer Leute auch im Umfeld, die gegenlesen und die sagen, hier, das verstehe ich irgendwie nicht so richtig, wo ich dann denke, ja, aber es ist doch irgendwie, verstehe ich gar nicht, dass du das jetzt nicht verstehst. Aber das ist tatsächlich so ein kleiner Punkt, den ich kenne, wo es einfach manchmal wichtig ist, dass man so ein bisschen aus der Verstrickung rausfindet, die für einen selbst, wenn du im Thema bist, wenn du dich da auskennst, wenn du da einfach viel und lange mit zu tun hattest, dann ist das für dich sehr sinnig und du verstehst das alles. Aber Menschen, die so gar nichts damit zu tun haben, für die muss es sehr niedrigschwellig sein oder möglichst niedrigschwellig. Und ich kann verstehen, dass sie in der Geschichte hier und da Abstriche machen mussten, einfach weil es sonst... Die Verzahnung hätte so nicht stattfinden können, glaube ich. Und ich glaube auch, dass sie sich festlegen mussten, was ist der Schwerpunkt? Also was ist sozusagen die Quintessenz dieser Geschichte? Und deshalb finde ich ihn so gut, weil ich finde, das ist sehr schwierig, sehr, sehr schwierig, das so künstlerisch so aufzuknoten, dass die Dramaturgie funktioniert, dass die Plots funktionieren, dass da ein Twist drin ist, der irgendwie Sinn ergibt. Und dass man immer wieder aber zurückkommt zu dem eigentlichen Problem. Und das eigentliche Problem, finde ich, ist hier extrem gut aufgezeigt. Und da, finde ich, haben sie auch sehr viel, sehr konsequent Zeit mit verbracht. Ich finde, das merkt man einfach. Das Problem oder die Schlüsselemotion, die Schlüsselfigur ist in dieser Geschichte die Mutter. Und ja. Ich finde, dass sehr authentisch, also und auch sehr gut recherchiert, wirklich gut recherchiert, weil das ist nicht drüber, das ist nicht zu low. Ich finde das extrem gut erzählt. Dieser Teil gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut und ich kann, wie gesagt, aus besagten Gründen schon verstehen, dass sie, wie gesagt, hier und da Abstriche gemacht haben, um da für den Zuschauer und die Zuschauerinnen sozusagen eine möglichst niedrigschwelligen Zugang zu schaffen. Aber die Mutter, die Geschichte mit der Mutter und da sozusagen aufzuzeigen, was da eigentlich passiert ist, warum dieses Kind so eine wahnsinnig große Not erlebt, den Zuschauer, die Zuschauerin mitzunehmen in die Gefühlswelt von Benny. Und das auch, ja, dass da bei dem Zuschauer und der Zuschauerin so eine Art, so, also fast sowas passiert wie, kann ja eigentlich gar nicht anders laufen, als dass da so eine emotionale Wucht über dem Kind hereinbricht. So viel Frust, so viel Wut. Und seien wir ehrlich, unter Wut liegt ja was ganz anderes, ne?
Ja.
Ich finde das tatsächlich sehr gelungen und habe das Gefühl und glaube, deswegen ist dieser Film auch so gut angekommen, weil er verstanden wurde. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Genau, das ist das, was ich ja auch meinte. Also ich verstehe, warum es das alles gebraucht hat und nichtsdestotrotz fände ich es schön, wenn Menschen, die diesen Film sehen, irgendwie noch ein Bewusstsein hätten, dass das einfach auch schon eine sehr beschönigte Variante von den gegebenen Umständen ist. Ja, eine romantische Variante von den gegebenen, von dem eigentlich super mangelhaften System ist. Ja, und das System nochmal liegt, die Fehler des Systems liegen nie an den Kindern, liegen ganz oft auch nicht an den Menschen, die in dem System arbeiten, weil man in einem mangelhaften System eben auch nur mangelhaft arbeiten kann.
Ja, lass uns über das System sprechen. Ich habe große Lust, über das System zu sprechen. Lass uns über das System sprechen, Lisa.
Das System der Jugendhilfe, ja.
Ja.
Wo fange ich an? Es ist halt immer einfach zu wenig. Es ist zu wenig Personal, zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Möglichkeiten. Und ich merke selber, wie ich jetzt anfange. Und ich habe 3 Sätze dazu gesagt, wie ich anfange, wütend zu werden, weil es gar nicht so schwer wäre, grundlegend Dinge zu verändern. Wenn da einfach mehr Geld und damit mehr andere Ressourcen vorhanden wären. Wenn der Betreuungsschlüssel angepasst werden würde und nach oben korrigiert werden würde. Wenn die Kinder einzeln mehr gesehen werden könnten. Und das funktioniert nur mit mehr Betreuung. Das funktioniert nicht, wenn ich, keine Ahnung, wir waren oft zu zweit oder zu dritt. Wir waren stellenweise alleine, je nach, das war jetzt halt auch alles Pandemie und schwierig. Das dazu gesagt. Aber das funktioniert nicht, wenn wir zu zweit oder zu dritt im Dienst sind, Kinder alleine zu sehen und Kinder individueller zu sehen. Das funktioniert mit mehr Personal einfach unfassbar gut. Mehr Personal kostet zu Recht, aber auch mehr Geld. Es braucht also einfach mehr Geld. Und ich weiß nicht, wenn ich für mein Kind habe, also für mein Bezugskind in der Arbeit habe ich 70 Euro im Monat Pauschalgeld. Pauschale heißt Klamotten, Hygienemaßnahmen, alles, was es vielleicht individuell braucht, sei es jetzt zum Beispiel nochmal ein anderes Sitzkissen, weil es mehr Bewegungsdrang hat, damit es irgendwie im Schulkontext sein kann und dabei andere Kinder nicht stört, damit es quasi schon wieder in diesem mangelhaften System Schule funktionieren kann, braucht es zum Beispiel ja noch was anderes, was nochmal extra kostet und so weiter, habe ich 70 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist zu wenig. Also sowas ganz, ganz Banales, weil Kinder zum Beispiel wachsen und ständig neue Klamotten brauchen. Das haben alle anderen Familien auch, keine Frage. Aber diese Kinder ja einfach zum Beispiel extra Dinge benötigen, sei es jetzt dieses Sitzkissen oder was auch immer, weil Räume gesondert und besonders eingerichtet werden müssen mit mehr Blick auf, okay, das könnte dich triggern, da müssen wir für sorgen, dass das irgendwie anders ist. Oh, du hast dein Zimmer zerlegt, weil du wütend warst. Ist gar nicht dein Ding. Alles cool. Ich kümmere mich darum, dass das wieder ganz und repariert ist und schön aussieht, damit du einen sicheren Ort haben kannst. Aber das kostet. Und das ist zum Beispiel ja schon der einfachste Faktor, der verändert werden könnte. Was aber gar nicht in meiner Macht liegt, das zu verändern, tatsächlich. Aber das würde so viel mehr Druck rausnehmen aus der ganzen Sache. Und letztlich auch mehr Zeit schenken, weil ich dann nicht den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, zu gucken, oh, okay, wie kann ich da doch noch eine günstigere Alternative finden, um dir zu geben oder annähernd zu geben, was du brauchst. Solche Sachen. Und mehr Geld würde letztlich zu mehr Personal führen können. Und damit, das habe ich eben schon gesagt, die Kinder individueller gesehen werden könnten, mehr einzeln begleitet werden könnten in bestimmten Sachen.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Wie oft hast du schon privates Geld genutzt, um irgendetwas zu kaufen?
Möchte ich nicht sagen.
Ja, nur mal ganz kurz so, ne, liebe Leute. Gut. Erzähl gerne weiter, Lisa.
Ja, solche Sachen. Und warum wird nicht ein System kreiert um die Kinder? Und warum ist das System so, dass die Kinder in diesem System funktionieren müssen? Warum müssen denn 8-jährige Kinder, die ihr ganzes Leben lang nur Scheiß erlebt haben, überhaupt noch funktionieren in irgendeinem System? Entschuldigung. Aber es macht mich einfach so unfassbar wütend, weil die Kinder müssen erstmal gar nichts außer in Sicherheit sein. Punkt. Der Rest, auch das in Sicherheit sein, ist ja nicht die Aufgabe der Kinder, sondern die Aufgabe des Drumherums. Aber die haben einfach gerade keine Aufgabe, außer anzukommen und durchzuatmen und sich von all dem Scheiß, den sie erleben mussten, befreien zu dürfen. Und freimachen zu dürfen, freimachen zu können. Warum müssen Kinder, die 500 Wechsel hinter sich haben, gerade noch in der Schule funktionieren? Warum ist das so ein unfassbar wichtiger Teil? Versteht mich nicht falsch, Schule ist wichtig, aber Schule hat eben auch erst eine Priorität, wenn das Überleben gesichert ist. Und mit Überleben meine ich im Grunde irgendwann ein Leben, was zu einem wirklich Leben können führt, also zu einem Angekommensein, zu einer Grundsicherheit von hier darf ich sein, hier bin ich gewollt, hier bin ich immer unfassbar gewollt, so wie ich bin, weil das ist das ist die Grundvoraussetzung für alles, dass das Kind die Zeit bekommt zu verstehen mit, ich bin hier wirklich gewollt. Und das ist genau das, was ich immer wieder erlebt habe. Also ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gesagt habe, du bist hier unfassbar gewollt. Ich möchte, dass du hier bist. Hier ist dein Platz, hier bist du richtig und hier bist du zu Hause. Und es ist schön, dass du da bist. Wie oft ich das, ich weiß nicht, dreimal am Tag, dreimal pro Dienst mindestens, wie oft ich das immer wieder gesagt habe, bis das irgendwann mal ankam. Also ich weiß, dass mein Bezugskind mal in einem Nebensatz, wir waren unterwegs, wir waren, glaube ich, zusammen einkaufen, das war vor Corona ja mal noch möglich, gesagt hat, können wir jetzt bitte nach Hause gehen? Und mein kleines Betreuerinnenherz so ein bisschen geplatzt ist, weil hoch, er hat die Wohngruppe als zu Hause bezeichnet und das war für den überhaupt gar kein Ding und für mich so ein krass, da hat sich was verändert. Und er fühlt das so ein bisschen, sonst hätte es vermutlich nicht gesagt, sonst hätte er gesagt, können wir auf die Gruppe zurück oder was auch immer. Und lauter solche Sachen sind, aber dafür war der anderthalb Jahre da. So lange hat es einfach gebraucht, bis so eine Kleinigkeit funktioniert hat. Und diese Zeit ist ja oft einfach nicht da. Und das ist tatsächlich das Problem. Und das ist das, was dieses System so mangelhaft macht. Ja.
Also ein wichtiger Punkt ist, es gibt einfach zu häufig auch keinen Ort, wo die Kinder sein können, wo sie bleiben können. Vor allem, ja, also wo das sozusagen so breit gefächert aufgestellt ist, auch intern, dass die Kinder nicht permanent von A nach B geschoben werden, sondern dass sie einen Ort haben, wo sie sein können, auch mit allem, was dazugehört. Ja?
Ja, schon auch dieses, ich weiß nicht, wie oft darüber gesprochen wird in Teamsitzungen hintenrum, was auch immer, ob die Wohngruppe so passend ist für das Kind. Und ich verstehe, warum, weil wir möchten ja alle diesem Kind so gut es geht helfen. Und dann gibt es tatsächlich Wohngruppen, die dafür nicht ausgerichtet sind. Aber wie furchtbar für das Kind, weil es trifft immer wieder die gleichen Kinder, logischerweise. Dass darüber gesprochen wird, ob sie in ihrem Zuhause richtig sind. Wie unfassbar furchtbar das eigentlich ist. Und nichtsdestotrotz kann ich aber auch verstehen, zu sagen mit, hey, okay, das ist einfach eine Wohngruppe, da sind die Kinder alle sehr extrovertiert und sehr laut nach außen. Es tut dem Kind hier gar nicht gut zu sein. Und dann ist so ein bisschen die Frage, lasse ich das eine Kind gehen, weil ich weiß, es kann sich hier nicht gut entwickeln, weil das nicht passt, weil die Kinder eben laut sind und das zum Beispiel ein sehr introvertiertes Kind ist. Und dann fühlen die sich ganz oft ja da gar nicht wohl, weil es einfach zu laut ist für die und das ist auch völlig fein. Oder drücke ich die anderen Kinder in etwas rein, wo sie sich einfach nicht mehr gut fühlen. Und diesen Konflikt sehe ich schon, aber wie furchtbar es ist und ich bitte einfach nur Menschen, die das hören und diesen Bereich arbeiten, das zu reflektieren, wie schlimm es ist, darüber zu sprechen, dass das Kind in seinem Zuhause nicht richtig ist.
Ja, und vor allem finde ich auch, dass man über das ein oder andere auch mal früher nachdenken könnte. Also ja. Das ist halt, da kriege ich direkt Puls, ne? Weil das ist, also das ein oder andere kann man halt auch mal vorher besprechen, bitte. So, mir ist total bewusst, dass das durch das System und durch die Strukturen und all das mitunter sehr, sehr schwierig ist und dass ganz viele wollen, aber nicht können, das weiß ich alles. Aber ich habe auch andere Sachen gesehen und auch andere Sachen erlebt, wo es absolut möglich gewesen wäre, Dinge im Vorfeld sich genau anzuschauen. Und dann sozusagen erst in die Handlung zu gehen, um zu schauen, was ist hier eigentlich das Richtige. Und das ärgert mich schon, weil es immer auf Kosten des Kindes ist, weil es immer wieder dafür sorgt, dass du sozusagen diese schon vorhandene Wunde, dieses, woran das Kind sowieso schon so zu knabbern hat und das, was es mitunter so schwierig macht für die Menschen, die betreuen, ja, dass sozusagen dieser Teil immer wieder befeuert wird, befeuert. Dieses Kind hat keine Chance, ist aber total davon abhängig, dass andere entscheiden. Und das ärgert mich schon, wenn diese Weitsicht fehlt, die man absolut an den Tag legen könnte. Das ist nicht immer möglich, ganz klar. Und da kann dann tatsächlich auch, können die Menschen, die das dann letztendlich ja auch nur als zweites entscheiden, sozusagen, die können da dann nichts für. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo das einfach so entschieden wird und wo es eine Möglichkeit gäbe, das anders zu machen. Und für das Kind ist es jedes Mal eine Katastrophe. Und das ärgert mich, wenn ich weiß, dass es eigentlich anders ginge und das einfach nicht gemacht wird, weil es leichter ist. So. Und da sind wir wieder bei dem Thema Empathie und das ist für mich ein absolutes, also inakzeptabel und auch sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, dass es nicht funktioniert, sich in das Kind hineinzufühlen. So, dafür brauche ich ja nicht viel, seien wir ehrlich. Also entschuldige bitte mal, wenn ich mich entscheide, mit Kindern zu arbeiten, dann habe ich ja grundsätzlich eigentlich im besten Fall Eine gewisse Empathie, die sowieso da ist, die ich mitkriege, das ist Teil meines Lebens, meines Seins, sollte sehr grundsätzlich für alle Menschen sein, ist es ganz offensichtlich nicht. Das wissen wir ja schon, aber wenn ich mit Kindern arbeite, ist das für mich eine Grundvoraussetzung. Du kannst nicht mit Kindern arbeiten, wenn das nicht gegeben ist. Wie soll das funktionieren? Kinder funktionieren über Emotionen. Also im besten Fall, ja, so, manchmal ist da eben auch gar nichts mehr, aber dann brauchst du erst recht Empathie, für mich nicht zu verstehen, dass das irgendwie dann so sehr klein geschrieben wird, und da, das ist für mich dann auch der Bereich, wo dann fatale Fehler gemacht werden, finde ich, Fehler, die nicht passieren, weil wir Menschen sind und weil wir Fehler machen, sondern Fehler, die nicht passieren dürfen, aber die einfach in Kauf genommen werden, und das ist dann auch okay so, das ist für mich unverständlich.
Und das ist tatsächlich immer wieder zum Leid der Kinder. Also es ist tatsächlich ja, ich würde fast sagen, aktive Kindeswohlgefährdung. Mhm. Mhm.
Ja. Wie gehst du damit um, wenn es körperlich wird? Also wenn die Kinder so sich verlieren in ihrer Wut, dass es extrem körperlich wird und du keine Möglichkeit mehr hast, als auch körperlich zu werden, weil es da um Schutz geht, sowohl für dich als auch für das Kind, und vielleicht auch für alle anderen, die dort vor Ort sind. Ich kenne dich und deshalb glaube ich, ist das etwas, was dir widerstrebt, sozusagen. Ja. Was ist das, wenn du, wie gehst du damit um, mit diesem Gefühl, ich gehe jetzt nach Hause, mein ganzer Körper ist irgendwie voller blauer Flecke, und ich musste körperlich werden, obwohl ich das nicht wollte?
Auch das war ein Lernprozess und ich wünschte, ich hätte das Wissen schon, was ich jetzt habe, schon am Anfang gehabt, weil das hätte tatsächlich Dinge schneller deeskalieren können oder ich hätte Situationen schneller deeskalieren können. Nichtsdestotrotz hatte ich das Wissen am Anfang halt nicht. Mich jetzt selbst dafür zu geißeln, bringt niemandem irgendwas. Das ist heftig zwischendurch. Also es gibt auch Kinder, wo das dann irgendwann das Level war, okay, das kenne ich jetzt schon, das haben wir einfach ganz oft durchgemacht, du bist da aber gerade in dem Film drin, wir wissen im Grunde, was dir hilft, nämlich dich tatsächlich körperlich zu begrenzen. Ich habe das mit dir vorbesprochen, du weißt, du möchtest das in dem Moment nicht, du sagst aber vorher, ich möchte gar niemanden verletzen, das passiert aber manchmal, bitte halt mich. Weil auch das habe ich erlebt. Und auch hinterher zu sagen mit, ey, scheiße, es tut mir leid, es ging nicht anders, ich musste dich halten. Und wenn der Konflikt dann vorbei ist, kann das Kind schon sagen, ja, aber du musstest ja auf mich aufpassen. Und das ist schon von einem Achtjährigen, was übrigens krass ist. Wo man auch wieder dieses System Jugendhilfe sieht, weil das sind Sätze, die von anderen Kindern gar nicht kommen würden. Wie gehe ich damit um? Also am Anfang war das tatsächlich ein, oh scheiße, was passiert hier eigentlich? Verzeiht meine Wortwahl, aber ja.
Ganz kurz noch, wie meinst du das? Wie meinst du das, wenn du sagst, das würde von anderen Kindern nicht kommen? Was hast du damit gemeint?
Naja, würde ein anderes Kind sagen, ja, du musstest mich ja festhalten, du musstest ja auf mich aufpassen. Das kommt nicht von anderen Kindern. Diese Form der Reflexion, weil sie gar nicht kommen muss und wo man wieder sieht, was das für Kinder sind, die in der Jugendhilfe stationär untergebracht sind. Also, wie die auch einfach Sachen kennen. Ich weiß nicht, mich hat mein Kind gefragt mit, das war 9. Können wir jetzt das Reflexionsgespräch machen? Mhm. Wo ich so sage, okay, du bist so sehr in eigentlich meiner professionellen Sprache angekommen und eigentlich möchte ich das für ein 9-jähriges Kind nicht. Aber das sind halt Wörter, die sie irgendwo mit zwischendurch aufschnappen. Mhm. Ne, sowas meine ich. Und wie wenig sie da eigentlich noch Kind sind, eben weil sie in diesem System sind. Wir waren bei den körperlichen Angriffen, ja. Oder Übergriffen, oder ja, alles schwierig, wenn Kinder körperlich werden. So. Mhm. Irgendwann habe ich tatsächlich gerafft oder auch den Impuls dann von der Gruppenleitung bekommen, dass es sinnvoll ist, sowas mit den Kindern in einer ruhigen Minute, und es klappt auch nur für Kinder ja unterschiedlich, vorzubesprechen. Wenn das passiert, und wir wissen beide, dass das passieren kann, was wünschst du dir dann von mir? Was soll ich dann tun? Weil es ist nicht okay, dass du dich selber verletzt, dass du mich schlägst oder trittst oder das noch bei anderen Kindern machst. Da bin ich gezwungen einzugreifen, auch wenn ich das nicht möchte, weil ich dich gar nicht körperlich eingrenzen möchte. Aber das muss ich tun, wenn sowas ist, weil ich habe die Aufgabe, dich zu beschützen. Ich habe die Aufgabe, die anderen Kinder zu beschützen. Und ich habe letztlich auch die Aufgabe, mich zu beschützen. Nicht vor dir, sondern vor deinem Verhalten. Das ist ein Unterschied. Wie kannst du dir vorstellen, kann ich dir dann am besten helfen? Weil das, was ich nicht möchte, ist dich in so einem Moment, wo du so wütend bist, dass du vergisst, was da alles um dich herum ist, dich noch mehr wütend zu machen. Sondern ich möchte dir helfen, kann das aber nur unter diesen Bedingungen tun. Und da hilft es schon. Und da ist mit unterschiedlichen Kindern sind dann unterschiedliche Sachen mit. Also weiß ich nicht, ein Kind hat zum Beispiel gesagt, hey, ich mag nicht, wenn du mich an der Schulter oder am Kopf anfasst. Das fühlt sich nicht gut an für mich. Also dazu gesagt, festgehalten werden, fühlt sich für kein Kind jemals wirklich gut an. Sondern fass dann lieber meine Arme an den Handgelenken an. Solche Sachen. Und das kann man vorher sehr niedrigschwellig besprechen. Und das ist wichtig. Und wichtig auch hinterher zu besprechen, was genau da passiert ist. Oft wissen die Kinder das nämlich gar nicht mehr. Oft finden sie es, dann sind sie von sich selber quasi so erschrocken, dass sie es nicht mehr wissen wollen. Und auch wichtig ist zu sagen, also wichtig, das hinterher nicht vorzuwerfen. Nicht zu sagen, aber du hast mich geschlagen, weil das hat so was Vorwerfendes und ich möchte das nicht vorhalten, weil nochmal, das Kind tut dies aus einem guten Grund und nicht mit Absicht. Sondern der Grund ist quasi einfach in dem Kind verankert, kann man so sagen. Das ist, die Traumatisierung ist ja der Grund, letzten Endes. Das, was es erleben musste und alles andere, was, das Verhalten, was es daraus entwickelt hat, ist eine Überlebensstrategie. Und die ist als diese, die war nämlich unfassbar wichtig, einfach positiv anzuerkennen. Und trotzdem kann ich das Verhalten ablehnen. Zu sagen, okay, ich verstehe, dass es für dich wichtig war, so körperlich zu werden und nichtsdestotrotz ist das nicht mehr okay. Sondern wir gucken auf Dauer einfach, wie können wir das anders hinkriegen. Sei es jetzt zum Beispiel mit einem Codewort von vorhin, wenn ich zum Beispiel merke, oh, dein ganzer Körper, du bist ganz doll angespannt. Ich habe das Gefühl, du hast so einen Wutklumpen im Bauch, dass ich dir dann sage, hey, Giraffe. Und dann das Kind weiß, okay, ich muss kurz gucken, wo ich eigentlich bin. Und das ist aber eine Sache, die ja nur auf Dauer geübt werden kann und einfach auch Zeit braucht und auch ganz oft nicht funktioniert. Aber vielleicht funktioniert sie ein- oder zweimal und dann ist schon ganz schön viel gewonnen. Weil das Kind auch erleben kann, oh, ich muss gar nicht jemanden schlagen, das ist ganz schön cool. Weil das wollen die ja gar nicht. Die wollen nicht wehtun und haben aber manchmal ja so Abläufe in sich drin, wo das eben doch passiert. Zur Gewalt zurück oder wie ich damit umgegangen bin. Also am Anfang tatsächlich war es pure Überforderung und pures, es ist schon gar nicht so cool, meine eigene körperliche Überlegenheit zu nutzen. Das ist ja ein Machtunterschied, der da drin ist, denn ganz massiver und der letzten Endes auch von mir aus, wenn man das so groß begreifen möchte, auch von mir ausgehende Gewalt. Weil wenn ich ein Kind festhalte, dann ist das was Gewaltvolles. Und ich glaube, auch das muss reflektiert werden, damit man da nicht in so ein oh, es ist gerade leichter, dich einfach festzuhalten, als das auszuhalten, reinrutscht. Weil das immer das Letzte ist. Und vor allem mache ich das immer dann, wenn es möglich ist, und es gibt Situationen, da muss ich zwischendurch schneller eingreifen, weil einfach, um was Schlimmeres zu verhindern, nur unter Ansage zu sagen mit, ey, wenn du trittst, dann muss ich dich schon wieder festhalten und das möchte ich nicht. Können wir gucken, dass wir es anders hinkriegen? Und ich sage aber auch, bevor ich das Kind anfasse, wo ich es anfassen werde, egal wie wütend es ist, egal was da gerade passiert, werde ich sagen, okay, ich nehme jetzt deinen Arm und halte ihn am Handgelenk fest. Während ich das tue, sage ich, was passiert, weil die Kinder ja ganz oft weniger Wahrnehmung haben und damit da nichts Überraschendes passieren kann und das noch weiter triggert. Ja.
Lisa, was war in deiner Arbeit bis heute dein größter Erfolgsmoment? Und auch hier das Wort Erfolg, ne? Du weißt, ich habe heute das Gefühl, dass sämtliche Begrifflichkeiten total deplatziert sind, aber ich hoffe, dass alle verstehen, was gemeint ist. Ich möchte es auch nicht unnötig verkomplizieren. Mit Erfolg ist jetzt nicht gemeint, boah, was für ein Erfolg im Sinne von, mir geht's jetzt richtig super damit, sondern für das Kind. Was würdest du sagen, war dein größter Erfolgsmoment bisher?
Ganz kurz zu der Wortsache. Ich sehe das genauso wie du, aber es zeigt eigentlich ja, wie schlecht wir mit diesem System sind, wie schlecht wir schon allein von den Formulierungen aufgestellt sind letzten Endes, was ja immer wieder zeigt, wo das System eigentlich Schwierigkeiten hat und dass es immer wieder zwar vom Kind aus denkt, was ich mir unfassbar wünsche, aber eben ganz oft in dieser Täterperspektive, ich benenne es jetzt einfach mal als Täterperspektive vom Kind aus, und die ist ja einfach grundlegend falsch, aber so ist unsere Wortwahl.
Und das ist zu adaptieren auch, muss man sagen. Ne?
Genau.
Sehr viele Bereiche.
Genau. Ich verstehe den Struggle, den du mit den Wörtern hast. Mir geht es ganz oft so, aber irgendwie muss halt drüber gesprochen werden und wir haben irgendwie noch keine gesellschaftlich breit anerkannten Alternativen.
Das stimmt.
Größter Erfolg. Ein Kind, was ich kannte, und ich bin ein bisschen vorsichtig, mit über die Kinder zu sprechen, weil letzten Endes sind es nicht meine Geschichten zu erzählen, sondern ihre, wenn sie das irgendwann mal möchten. Deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl von Übergriffigkeit, wenn ich da was erzähle, aber vielleicht kann ich es an einem Beispiel machen. Ein Kind, was ich kannte, hatte ganz massive Probleme, alleine in einem Raum zu sein, bei geschlossener Tür. Grundsätzlich alleine sein, ganz, ganz schlimm. Alleine in einem Raum zu sein, auch ganz schlimm. Wenn die Tür geschlossen ist, und damit meine ich nicht zugeschlossen, sondern einfach quasi zu, also nicht angelehnt, sondern zu, das zu sein. Und das war am Anfang einfach nicht möglich. Also es war der größte Triggerpunkt. Das war nicht möglich. Solche Sachen. Und so jetzt im letzten, in den letzten halben Jahr, dass ich in der Wohngruppe war, war es dann schon so, dass sich das Kind immer wieder Zeit tagsüber alleine genommen hat, wo die Tür einfach mal 10 Minuten zu war, wo es einfach alleine in seinem Zimmer war, Lego gespielt hat und wirklich gespielt oder gelesen hat, wo die Tür einfach zu war. Und das für sich total gut genutzt hat, um einfach mal Pause vom Gruppenkontext zu haben. Der ist nämlich auch anstrengend. Also das ist im Grunde so, wie wenn man mit 5 oder 6 Geschwistern aufwächst. Das ist manchmal laut und anstrengend. Weil immer wieder alles Gruppenentscheidungen sein müssen. Das ist ja in so Kontexten so. Und dann ist es einfach cool, auch mal für sich einen Raum zu haben, wo ich weiß, okay, da kommt jetzt keiner einfach rein. Die Kinder können von außen in diese Zimmertür nicht reinkommen. Die haben einen Knauf vom Flur aus und eine Klinke von innen, sodass die Kinder jederzeit wieder rauskommen können. Aber von draußen kein anderes Kind reinkommen kann. Wir Betreuenden haben den Schlüssel, um die Tür aufzusperren. Das ist rechtlich so vorgesehen. Das muss auch so. Aber natürlich nur mit Anklopfen und damit ja mit okay holen und so weiter und so fort. Und das hat er tatsächlich angefangen für sich zu nutzen, diese 10 Minuten Pause, nenne ich es jetzt einfach mal. Und er hat da gar kein Ding draus gemacht. Der hat es einfach irgendwann gemacht und es war ähnlich wie das mit diesem Zuhause von vorhin, was ich gesagt habe, so ein Gänsehautmoment, wo ich sage, boah, krass, und du hast so lange daran gearbeitet, das hinzukriegen. Wir haben das so lange immer wieder mal thematisiert, was das mit dieser Tür eigentlich ist, weil ich ganz genau gemerkt habe, das verunsichert dich ganz massiv und das darf nicht, die Tür darf nicht zu. Wer hat das auch gesagt? Also er hat auch immer wieder gesagt, nee, Tür auf, Tür auf, Tür auf. Und die war am Anfang auch immer sperrangelweit offen, irgendwann durfte sie ein bisschen mehr angelehnt sein und so weiter und so fort. Und irgendwann hatte er, zumindest habe ich das Gefühl, und der war noch nicht so weit, dass man da gut hätte drüber sprechen können, was auch okay ist, weil dem war das unangenehm. Dem war nämlich sehr bewusst, dass andere Kinder das schon können und wollen. Tür zu, über Nacht zum Beispiel. Hat er zumindest immer wieder mal für 10 Minuten dieses Vertrauen gehabt, oh, hier passiert gerade nichts, wenn ich alleine im Zimmer bin, hier ist der Ort so sicher, dass mir nichts passiert. Hier werde ich nicht vergessen. Es sind wirklich solche Sachen, die so gemacht haben mit, puh, cool, hier passiert irgendwas für das Kind. Hier passiert irgendwas für das Kind, was sich in der Entwicklung festgesetzt hatte und was wir jetzt so ein bisschen aufgelöst kriegen. Und das ist schon ganz cool. Und letzten Endes versuche ich mit den Kindern einen Rucksack zu packen, einen imaginären Rucksack, wo nicht nur Steine drin sind. Steine sind da genug drin, sondern auch einfach Möglichkeiten, mit diesen Steinen umzugehen und vielleicht auch den einen oder anderen Stein auf dem Weg einfach liegen zu lassen.
Ich finde es schön, was du sagst, und mir fällt da eine Sache zu ein. Im Prinzip sieht so etwas heilt aus. Und das, was ich daran so spannend finde, ist, dass das so leise ist, weil Heilung ein Normalzustand ist und kein wow, krass, guck mal, wie heftig ist das denn? Sondern es wird normal, die Dinge werden normal und deshalb kriegt man sie fast nicht so richtig mit. Und das habe ich schon sehr, sehr häufig gehört. Und ich glaube, das könnte so ein Moment sein, wo es so für das Kind fast einen Normalzustand bekommt, dass ich jetzt 10 Minuten in diesem Zimmer bin Und das aber vor einer gewissen Zeit halt noch gar nicht möglich war. Und das aber so ein Normalzustand im Prinzip das Erstrebenswerte ist. Ja. Das ist das, was mir dazu in den Sinn kommt.
Aber was dazu einfach gesagt, das wird wahrscheinlich wieder einbrechen, wenn da ein erneuter Wechsel stattfindet. Mhm. Weil der Ort wieder unsicher ist, die Menschen wieder unsicher, ich brauche erstmal neues Vertrauen. Oh, werde ich da wirklich nicht vergessen, wenn da 10 Minuten die Zimmertür ist? Passiert mir hier nichts Schlimmes, wenn ich alleine in einem Zimmer bin? Solche Sachen. Und es lässt ja eigentlich nur erahnen, was da für Vorerfahrungen sind. Wir wissen es nämlich einfach noch gar nicht. Ich werde mit dem Kind zwar weiter im Kontakt sein, aber ja nicht auf der Ebene. Solche Sachen. Und das wird wieder einbrechen und das wird das Kind für sich wieder verlieren und dann wieder neu hart erarbeiten müssen, weil nichts anderes ist, genau das. Wenn da ein erneuter Wechsel stattfindet. Und deswegen ist das so schlimm. Deswegen sind diese Wohngruppenwechsel, diese Gespräche darüber, dass das Kind in der Wohngruppe da, wo es zu Hause sein sollte, verdammt nochmal, nicht richtig ist, unfassbar schlimm. Und das ist genau das, was dann daraus folgt. Und es ist so, so unfair, dass diese Kinder so hart arbeiten müssen, um für sich ein Stück mehr Heilung, hast du es genannt, Heilung erreichen zu können. Das ist unfair, weil das hätte einfach nie von vornherein vergeben, also nicht gegeben sein dürfen. Punkt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und trotzdem freue ich mich, dass dieses Kind das erleben kann gerade, wenn ja. Es gerade so ist, ne? weil es dafür sorgt, dass irgendwo ein ganz, ganz minimaler Boden zumindest mal erspürt werden konnte. Und das ist besser, als hätte es das noch gar nicht gegeben. Also als hätte es sozusagen diese Erfahrung noch gar nicht gemacht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Deshalb, wenn ich nur in dem Hier und Jetzt bin, dann freue ich mich einfach nur undosiert dafür, dass dieses Kind diesen kleinen Boden, und wenn es temporär ist, erspüren kann und für sich finden kann.
Und für sich die Möglichkeit haben kann, hey, es ist Veränderung möglich.
Genau. Und dass es mitunter wahnsinnig schwer auszuhalten ist, dass das wieder wegbricht. Darüber müssen wir nicht sprechen. Aber alles, was wir tun können, und mit wir meine ich all die Menschen, die mit Kindern zu tun haben und mit Kindern arbeiten, alles, was wir tun können, ist da sein, wenn es dann wieder wegbricht, um es in irgendeiner Art und Weise wieder zu erlangen und das Kind zu unterstützen.
Und das Kind daran zu erinnern, dass es schon mal ging und dass es völlig einfach in ihm drin ist, dass es geht.
Ja.
Auch wenn es gerade im Moment nicht geht.
Ja. Und hoffen im besten Fall, dass das Kind nicht dann eine größere Frustration erlebt, weil es auch mitunter sehr frustrierend sein kann, zu wissen, ich hatte das und jetzt ist es wieder weg und jetzt muss ich mir das wiederholen.
Stimmt.
Und dann geht's wieder weg. Das macht müde. Und deshalb hoffe ich wirklich nochmal an alle, die mit Kindern arbeiten, ihr, das ist eine Mammutaufgabe, das tut weh an vielen Stellen, das sieht manchmal aus wie Sisyphusarbeit, aber das ist es tatsächlich nicht, auch wenn das für uns nicht sofort zu sehen ist oder wenn wir das Gefühl haben, ja gut, aber hier passiert ja nichts, ne? Es sind ganz, ganz kleine Mini-Schritte, die am Ende dafür sorgen, dass dieses Kind eine Chance hat.
Ja.
Und das, denke ich, ist das Wichtigste. Liebe Lisa, wir sind schon fast am Ende angekommen. Ich fand, es war ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, ein wichtiges Gespräch, schön im Sinne von einen Einblick zu bekommen in die Arbeit, in deine Arbeit, in die Art, wie du arbeitest, die tatsächlich auch nicht immer selbstverständlich ist. Und bevor wir aber diese Folge vollständig beenden, hat dieser Podcast natürlich ein Ritual und das ist die Off-Topic-Frage. Mhm. Ich würde dir eine Frage stellen, die du beantworten darfst. Du darfst aber auch sagen, Entschuldigung, ich möchte das nicht.
Okay.
Okay, bist du bereit?
Mhm.
Wenn du einen Allwissenden treffen würdest und dieser würde sich bereit erklären, dir genau eine Frage zu beantworten, welche Frage würdest du stellen?
Mhm. Ich glaube, ich würde fragen, wie verdammt nochmal mehr Gerechtigkeit geht.
Du, das kannst du auch mich fragen, ich habe auch direkt eine Antwort. Also brauchst du keinen Allwissenden für, kann ich ganz auch mich fragen.
Ja, wie geht mehr Gerechtigkeit?
Du willst wissen, wie das stattfinden kann, ne? Mhm. Ja, da haben wir doch heute schon mehrmals drüber gesprochen.
Schon klar, aber wie setzen wir es um?
Empathie ist das Stichwort. Mhm. Empathie.
Und wie kriege ich mehr Empathie in die Menschen?
Ja, da müssen wir ganz vorne anfangen. Mhm. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Längeres Thema.
Was würdest du fragen, den Allwissenden?
Gibt es einen Gott? Nein, das würde ich nicht fragen.
Schwere Frage.
Ich glaube, ich würde fragen, warum die Dinge so unfair sind. Ich will wissen, hat das einen tieferen Sinn? Weißt du?
Also im Grunde die gleiche Frage, nur anders konnotiert.
Maybe. Also, ja, wobei ich glaube, der Schwerpunkt ist ein Tick anders. Ich würde wissen wollen, also ich meine, es gibt ja die unterschiedlichsten Erklärungen für gewisse Dinge. Ne? Also es läuft so wahnsinnig viel schief und es ist so wahnsinnig viel sehr, sehr unfair und bitter und brutal und eigentlich nicht mehr, also wo du sagst, es gibt keinen Sinn dahinter. Das ist einfach nur so, das ist so, keine Ahnung, eine Familie irgendwie, die wo die Mutter irgendwie Krebs hat und das Kind und der Vater und dann noch das andere Kind auch, Entschuldigung, und alle sterben. Das verstehe ich nicht. Verstehst du? Das ist für mich so, okay, wow, wollt ihr mich verarschen? Wo ist da? Und ich möchte, glaube ich, einfach wissen, gibt es einen tieferen Sinn? Und mit Sinn meine ich nicht, bitte, bitte sag mir, es gibt einen, weil dann fühle ich mich besser, sondern das ist eine Frage, die ich habe. Ich will wissen, gibt es einen? Ich will, dass mir der Allwissende in die Augen guckt und sagt, nein.
Du möchtest, dass er nein sagt? Nein, es gibt keinen tieferen Sinn?
Weil es den, finde ich, nicht geben kann. Weißt du? Also wo ist denn da der tiefere Sinn, wenn ein Kind Gewalt erlebt?
Es darf keinen tieferen Sinn geben, ehrlich gesagt.
Es gibt es nicht. Es gibt ihn nicht. Und ich habe es satt, dass Menschen mir das erzählen wollen. Weißt du? Man weiß ja nicht, wofür das gut ist. Alter.
Ist es nicht. Punkt.
Und das ist genauso, da rege ich mich ja auch regelmäßig drüber auf, wenn Leute sagen, ich finde das total legitim und das steht mir auch nicht zu, das zu werten. Wenn Menschen sagen, ich habe eine gewisse Erfahrung in meinem Leben gemacht, aber die hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Ich finde, das kann jeder für sich entscheiden und das stimmt bestimmt auch an vielen Stellen. Ja. Aber nicht, wenn es um Kinder geht, verdammt nochmal. Du kannst doch nicht zu einem Menschen sagen, der frühkindlich irgendwie traumatische Erfahrungen gemacht hat, kannst du doch nicht sagen, ja, aber ich wäre ja nicht die Person, die ich heute bin. Nee, stimmt. Wärst du halt nicht traumatisiert. Ja. So, weißt du?
Genau, und das ist nicht stärker aufgrund deiner Traumata, sondern weil du es musstest.
Ja. Absolut. Und nur weil Menschen irgendwie aus einem Haufen Scheiße was Schönes gebaut haben und mit sich fein sind und glücklich sind, wer sie sind. Ja? Das
ist immer noch ein Stück Haufen Scheiße da.
Absolut. Ja, das impliziert doch nicht, dass das supi-dupi ist, was den Menschen passiert ist. Geht mir maximal auf den Sack, sage ich, wie es ist. Ja. Also das, und das ist für mich ein gesellschaftliches Ding. Ne? Also das ist ja eigentlich nur dazu da, damit das alle aushalten. Aber wenn wir über Kinder sprechen, liebe Leute, dann gilt das nicht. Es gilt nicht zu sagen, gut, dass das passiert ist. Nee, absolut nicht gut, dass das passiert ist. Und es gibt nichts darin, was gut ist. Gibt es nicht. Deswegen stoße ich mich auch an dieser Begrifflichkeit posttraumatischer Wachstum und so. Ne?
Also, ja, voll.
Ich weiß, was damit gemeint ist.
Erlebnisse machen eins traumatisiert. Fertig.
Ja, ganz genau.
Und traumatisiert sein ist ein Stück Scheiße, Punkt.
Genau. Manchmal muss man Scheiße auch beim Namen nennen.
Oder entschuldigt.
Ja, aber das wäre tatsächlich, glaube ich, diese Frage, um darauf zurückzukommen, das würde ich fragen. Hat dieser ganze Blödsinn einen tieferen Sinn? Und wahrscheinlich würde ich diese sehr rhetorische Frage, ne? Also ich würde es einfach nur fragen, um rebellisch zu sein.
Okay, so kenne ich dich.
Liebe Lisa, es hat mich sehr gefreut. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast für diese Folge. Und ich glaube, es hat einen großen Mehrwert für alle, die zuhören.
Ich hoffe, danke dir für den Raum. Das war schön.
Ein Raum?
Ja, für den Raum zu sprechen, tatsächlich. Das war schön.
Das freut mich. Das freut mich. Das gebe ich auch gerne so weiter. Und in diesem Sinne, ich wünsche allen einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Und wir hören uns bald schon wieder. Bis dann. Bye, bye.